wenn ihr eine Bibel habt, schlagt mit mir auf im Philipperbrief. Wir wollen hier heute Gottes Wort betrachten in den ersten drei Versen des vierten Kapitels. Ich lese Philippa 4, die Verse 1 bis 3. Daher, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und Krone, so steht fest im Herrn, Geliebte. Evodia ermahne ich und Syntyche ermahne ich, gleichgesinnt zu sein im Herrn. Ja, ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, steh ihnen bei, die in dem Evangelium mit mir gekämpft haben, auch mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Amen.
Amen.
Wenn wir uns in einem Kampf befinden, oder grundsätzlich, wenn man kämpft, dann ist es wichtig, seine Stellung, seine Position zu halten. Denn wenn man sie aufgibt, wird der Gegner an Stärke gewinnen, an die Überhand gewinnen. Je länger man also seine Stellung hält und da von dieser Stellung aus vielleicht den Gegner sogar zurückdrängt, desto mehr wird man den Gegner am Erfolg hindern und selber auch erfolgreich sein. Und jeder, der Christus nachfolgt, steht in einem Kampf. In einem Kampf, wo täglich die Angriffe des Teufels auf uns einprasseln, die Angriffe unseres Feindes. Und es scheint sogar so, aus unserer heutigen Wahrnehmung vielleicht, dass wir heute mehr denn je bekämpft werden, an allerlei Fronten. Und klar, bei uns in der westlichen Welt lockt der Teufel uns natürlich vor allem mit allen möglichen Vergnügungen dieser Welt, um uns dadurch schwach zu machen und uns dann auch zu überwältigen. Zusätzlich sehen wir es natürlich auch, dass grundsätzlich die Gesellschaft immer gottloser wird, dass die Gesellschaft Gott und seine Wahrheit immer mehr ablehnt und diese Haltung der Gesellschaft dringt auch in die Gemeinde ein und viele Christen geben diesem Druck der Gesellschaft nach und rutschen in die Liberalität hinein. Und dazu kommt dann noch auch unser eigenes Wesen, unsere eigene alte Natur, die Bibel Fleisch nennt und die gegen Gott und damit auch gegen den in uns wohnenden Geist gerichtet ist. Und Paulus warnte schon vor mehreren hundert Jahren, Timotheus, dass all das immer schlimmer werden wird, wenn er in 2. Timotheus 3, Vers 2 sagt, dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig und so weiter. Und ich denke, genau in diesen schweren Zeiten stehen wir heute und sie wirken sich zerstörerisch auf uns als Christen oder auf einzelne Christen, aber auch auf ganze Gemeinden aus. Und wenn wir daher nicht aufpassen und unsere Stellung und unsere Gegenwehr aufgeben, stehen wir somit auch in der Gefahr, überwältigt zu werden. Und Paulus' Aufforderung in Kapitel 4, Vers 1, so steht fest in dem Herrn oder im Herrn, ist, denke ich, daher heute sehr aktuell. Standhaft zu sein in Christus ist mehr denn je vonnöten, um letztendlich auch ins Ziel zu kommen als Christ. Und so wollen auch wir uns über dieses wichtige Thema Gedanken machen und verstehen, wie wir denn überhaupt standhaft sein können. Die Predigt habe ich überschrieben mit Standhaft sein in Christus und was dafür nötig ist. Standhaft sein in Christus und was dafür nötig ist. Und dieses Thema wollen wir in vier Punkten anhand dieses Textes anschauen. Ich will zuerst in Punkt 1 auf die Motivation zur Standhaftigkeit eingehen. Der zweite Punkt ist dann Zunehmen in der Standhaftigkeit. Der dritte Punkt, was uns zu Fall bringen kann. Und dann der vierte Punkt, notwendige Hilfe. So, lasst uns den ersten Punkt betrachten, die Motivation zur Standhaftigkeit. Paulus beginnt diesen Abschnitt mit diesem Wort daher Und dieses Wort nimmt also Bezug auf das, was er zuvor gesagt hatte. Und der unmittelbare Kontext sind hier die Verse 20 und 21 aus dem vorherigen Kapitel, wo er sagt, denn unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird. So weiter. Also, wir sind Bürger des Himmels durch Jesus Christus und dementsprechend sollen wir leben. Unser Leben soll vom Himmel her geprägt sein. Also Gottes Geist, Jesus selbst soll unser Leben bestimmen und nicht die Dinge dieser Welt. Wenn wir noch weiter zurückgehen in Kapitel 1, die allererste Aufforderung, die Paulus den Philippern schreibt, in Kapitel 1, Vers 27, da hat er geschrieben, wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus. Gott hat uns zu seinen Kindern gemacht, auf Kosten des Blutes seines Sohnes Jesus Christus, und dessen würdig sollen wir leben. Außerdem, wie wir es auch in Kapitel 3 gesehen haben, sollen wir eben mit dieser Erwartung und Hoffnung leben, dass Jesus als unser Heiland wiederkommen und uns vollkommen erlösen wird. Diese Tatsache soll uns dazu anspornen, auf diesen Tag hin zu leben. So haben wir es auch bei Paulus schon gesehen, wo er in Kapitel 3 schreibt, ich laufe mit dem Blick nach vorne auf das Ziel. Er war stetig auf das Ziel gerichtet und er wollte den Kampfpreis gewinnen, den Gott durch seine Berufung versprochen hat. Er wollte, wie er es auch sagt, zur Auferstehung aus den Toten gelangen, um dann letztendlich bei Christus zu sein. Und genau auf dieser Basis, mit dieser Motivation, also fordert Paulus jetzt in 4 Vers 1 die Philipper auf, daher meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und Krone, so steht fest im Herrn, Geliebte. Also, weil ihr Bürger des Himmels seid, daher steht fest im Herrn. Weil ein herrliches, unbeschreibliches Ziel vor euch liegt, daher steht fest im Herrn. Und manche übersetzen hier die Aufforderung auch, in dieser Weise steht fest im Herrn. Wenn Paulus hier von dieser Weise spricht, wie man im Herrn feststeht, dann bezieht sich das eben auch nochmal aufs Kapitel 3 vor allem zurück, auf diese Gesinnung, auf die Lebensweise von Paulus, die er ja den Philippern schon als Vorbild dargestellt hat. So sollten sie leben, wie er es ihnen vorgelebt hat, mit dieser Gesinnung, mit dieser Einstellung. Und das Ganze hat er, wie ich finde, einfach so wunderbar schon, also seine ganze Lebenseinstellung hat er wunderbar schon in Kapitel 1, Vers 21 zusammengefasst. Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Also Paulus lebte dieses Leben auf dieser Welt, um Christus groß zu machen, und er lebte dem Ziel entgegen. Im Prinzip hier, wie es sagt, dem Sterben, aber durch dieses physische Sterben würde er eben an sein Ziel kommen, nämlich zu Jesus Christus. Und für die Philipper, für diese Gemeinde, wünschte er sich das Gleiche, weshalb er sie eben auffordert, jetzt festzustehen, wirklich an Christus festzuhalten und ihm im Gehorsam treu zu bleiben. Und wenn wir das tun, dann wird auch in unserem Leben Christus verherrlicht und dann werden wir auch an das Ziel kommen. Und so ist das die Motivation, aber wie, also wirklich die Motivation ist, das Ziel zu erreichen und entsprechend des Evangeliums zu leben, aber wie kann es gelingen? Wie können wir in diesen Dingen auch standhafter werden oder grundsätzlich in Christus standhafter werden und auch standhaft bleiben? Und da komme ich schon zum zweiten Punkt, zunehmen in der Standhaftigkeit. Und ich denke, auch hier kann uns einfach Paulus Vorbild Orientierung geben, denn wir können uns die Frage stellen, was trieb ihn denn so an, so zu leben, wie er es tat? Das ist gerade schon im ersten Punkt angeklungen. Was ihn antrieb, ist letztendlich Jesus selbst und auch die Auswirkungen des Erlösungswerkes Jesu Christi. Und um standhaft zu sein, müssen wir Jesus selbst und sein Evangelium immer besser kennenlernen und verinnerlichen, auch wenn wir schon Kinder Gottes sind, auch wenn wir schon erlöst wurden, auch wenn er schon unser Erlöser ist, auch wenn wir das Evangelium vielleicht schon verstanden haben und glauben. Denn wir sehen es bei Paulus, ich gehe nochmal zurück in Kapitel 3, dort schreibt er diese bekannten Worte in Vers 8, ich achte auf alles für Verlust wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne. Also wir sehen hier, Paulus hatte den überragenden Wert Jesu Christi erkannt. Also wenn, oder das gilt auch für uns, wenn du erkennst, dass Christus selbst und auch die Erkenntnis Christi alles andere überragt, dann wird dich das festmachen in Christus. Je tiefer wir ihn, also Jesus, kennen, desto klarer werden wir seine Herrlichkeit und seine Schönheit sehen. Und es ist grundsätzlich so im Leben, wenn etwas schön für uns ist, dann wirkt diese Schönheit, Anziehungskraft auf uns aus. Und genau so, weil es eben dieses Prinzip ist, das Gott auch in uns hineingelegt hat, genau so wird es auch mit Jesus sein, wenn uns der Heilige Geist durch das Wort Gottes diese Schönheit von Jesus immer mehr offenbart. Wenn wir diese Schönheit erkennen, dann wird sie uns zu Jesus ziehen, dann wird sie uns in seine Nähe ziehen. Und das hat wiederum den Effekt, dass wir immer mehr seine Gegenwart auch suchen. Und wenn wir in seiner Gegenwart sind, wird dann auch seine Schönheit auf uns abfärben, sodass unser Wesen letztendlich mehr und mehr seinem Wesen angeglichen wird und seinem Wesen entspricht. Und dann wird Christus in uns sichtbar und dann wird er durch uns groß gemacht. Und all das will natürlich der Teufel, unser Feind, verhindern und so versucht er uns von Christus abzulenken, um uns dann auch schwach zu machen oder zu schwächen und uns letztendlich zu Fall zu bringen. Ich glaube, wir geben dem auch sehr oft nach, dass wir uns ablenken lassen. Und deshalb ist es so notwendig, unseren Blick stetig und immer wieder neu auf Christus zu richten. Dazu haben wir eine gute Predigt am Mittwoch gehört. Wer nicht dabei war, hört sie euch nach. Da ging es darum, hinschauen auf Christus. Und vielleicht kennt der eine oder andere das Lied Turn Your Eyes Up on Jesus. Da heißt es, lenke deine Augen auf Jesus. Und da heißt es ein bisschen später, und die Dinge dieser Welt werden verblassen im Licht seiner Herrlichkeit und Gnade. Und ich denke, genau hier schließt sich der Kreis wieder. Denn Jesu Herrlichkeit zu erkennen, lässt alles andere verblassen. Was der Teufel uns dann auftischen wird, um uns abzulenken, wird dann immer weniger und irgendwann gar nicht mehr attraktiv für uns sein. Und dann, auf diese Weise, werden wir feststehen in Christus und werden uns nicht einfach abwenden lassen von ihm. Ganz eng mit Jesu Person, mit seinem Wesen, ist natürlich auch sein Wirken, vor allem sein Erlösungswerk, verbunden. Ich habe vorhin schon diese Aufforderung von Paulus vorgelesen, würdig des Evangeliums zu wandeln. Damit wir es tun können, müssen wir dieses Evangelium natürlich auch verstehen und immer mehr verinnerlichen. Dieses Evangelium ist die Nachricht von Christus, dass er sich selbst für dich hingegeben hat. Er ist ans Kreuz gegangen, um die Strafe Gottes zu erleiden, die dich hätte treffen müssen, aufgrund deiner Sünde. So hat Jesus für dich Sühnung erwirkt. Er hat deine Schuld weggenommen. Und er hat dich aus der Macht dieser Finsternis, aus der Macht der Sünde, aus der Macht des Teufels befreit. Und ist das nicht eine wunderbare Botschaft? Und wenn du das verstehst, warum würdest du jetzt noch weiter für die Sünde leben wollen? Warum willst du erneut zu diesem Dreck, wie Paulus es auch bezeichnet hat, zu diesem Dreck zurück, aus dem Christus dich befreit hat. Wenn du auch erkennst, mit welcher Liebe und Hingabe, auch mit welchem Schmerz Jesus deine Erlösung von der Sünde am Kreuz erwirkt hat, dann wirst du nicht einfach weiter leichtfertig in der Sünde leben. Du wirst dich von der Sünde entfernen und in Dankbarkeit für deinen Heiland leben. Und du wirst alles dafür tun, dass er zu Ehren kommt, weil er eben diese wunderbare Erlösung für dich erwirkt hat. Und so ist es auch wichtig, dass unsere Gedanken immer wieder zurück zum Kreuz gehen, dass wir oft in Gedanken zum Kreuz gehen, damit wir standhaft werden und bestimmt von diesem Kreuz oder von diesem Erlösungswerk Christi, das er dort erwirkt hat, leben. Also dass wir bestimmt vom Evangelium leben. Doch auch der Blick nach vorne, nicht immer nur zurück zum Kreuz, auch der Blick nach vorne, also die Hoffnung, die Christus uns durch dieses Erlösungswerk gebracht hat, spornte Paulus an, standhaft zu sein. Sie spornte ihn an, dran zu bleiben und wirklich in der Treue zu Christus letztendlich ans Ziel zu gelangen. Und wie es Paulus gesagt hat, ihr seid Bürger des Himmels, unser Bürgertum, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Durch sein Erlösungswerk hat Christus uns zu Bürgern des Himmels gemacht. Und damit ist uns ein Platz im Himmel gesichert. Und jetzt, wie wir es auch schon in der letzten Predigt gesehen haben, ist das Leben auf der Erde eine Vorbereitung auf dieses Leben letztendlich im Himmel. Eine Vorbereitung auf diese wunderbare Zukunft, die wir mit Jesus haben werden. Und unsere Gedanken auch häufig auf diese Zukunft zu richten, wird uns stärken, wird uns standhaft machen, damit wir mit Ausdauer auf dieser Erde laufen und standhaft bleiben bis ans Ende. Ich komme dann nochmal zum vorherigen Punkt zurück, dass wir Christus erkennen müssen. Wenn Christus für dich die herrlichste Person ist und seine Schönheit dich in seine Gegenwart zieht, dann wirst du auch von der Einstellung angetrieben sein, die Paulus schon in 1, Vers 23 beschreibt, dass bei Christus zu sein weit besser ist, als auf der Erde zu bleiben. Also wenn du zu Christus immer mehr willst, klar, du wirst ihn hier schon suchen, aber dein Streben wird sein, ich will dorthin kommen, wo er ist, zum Himmel. Und dann wirst du hier auf dieser Erde standhaft bleiben und alles dafür tun, um ans Ende zu gelangen, um zu ihm in den Himmel zu kommen. Und ich hatte so das Gefühl bei der Vorbereitung, naja, ich sag hier doch gar nichts Neues. Ich habe so das Gefühl, ich habe das schon so oft gesagt in meinen Predigten und natürlich auch Richard oder andere, die hier predigen, ja, dass wir immer wieder auf Jesus schauen müssen, immer wieder auf das Erlösungswerk, auf das Evangelium verinnerlichen müssen. Und ich habe es trotzdem getan, weil ich manchmal, vor allem auch bei mir, und vielleicht geht es jedem von uns so, da habe ich das Gefühl, dass wir doch, obwohl wir das so oft hören, dass wir es doch zulassen, dass unsere Gedanken zu wenig um Jesus sich drehen, zu wenig ums Evangelium und auch um diese herrliche Zukunft, auf die wir zulaufen. Wir verlieren zu oft diesen Fokus auf diese Dinge und werden dadurch schwach. Denn viel zu viele andere Dinge beschäftigen uns und verdrängen diese Wahrheiten in uns oder halten uns davon ab, diese Wahrheiten überhaupt noch viel tiefer in unser Herz zu lassen. Und deswegen will ich uns einfach wieder ermutigen, denn auch dadurch, dass wir Dinge oft hören, werden sie in uns gefestigt. Und so will ich uns wieder ermutigen, lasst uns wirklich jeden Tag neu die Nähe Jesu suchen und unseren Blick viel, viel mehr auf ihn richten, um dadurch auch fest zu werden in ihm. Ich möchte mit euch jetzt auch noch den Rest von diesem ersten Vers betrachten. Denn wenn wir hier das anschauen, dann werden wir erkennen, warum Paulus auch die Philipper zur Standhaftigkeit aufforderte. Diese tiefe Verbindung von Paulus zu den Philippern wurde schon an vielen Stellen in diesem Brief deutlich, aber ich glaube besonders auch hier. Und wir haben das auch in ähnlicher Weise gerade eben vorher schon im ersten Thessalonicher Brief gelesen, wo er ähnliche Worte gebraucht, um auch die Gemeinde zu beschreiben. Und so nennt er auch hier diese Gemeinde am Anfang, er nennt sie geliebte und ersehnte Brüder. Dieses Wort geliebte ist im Griechischen Agapetos. Es handelt sich dabei eben um die Liebe Gottes, diese aufopfernde Liebe. Also es ist vom Wort Agape abgeleitet. Agape, diese aufopfernde Liebe Gottes, diese göttliche Liebe. Es ist die tiefste Liebe, die wir in Jesu Erlösungswerk am deutlichsten sehen. Und mit so einer Liebe liebte er diese Geschwister. Und er nennt sie ersehnte Brüder. Paulus sehnte sich nach den Philippern, wie wir es schon öfter auch in diesem Brief gesehen haben. Und es offenbart einfach diese tiefe Zuneigung, ein Verlangen danach, Gemeinschaft mit ihnen zu haben. Und er nennt sie dann auch weiter meine Freude und Krone. Wir sehen, wenn er an diese Geschwister dachte, dann wurde er mit Freude erfüllt. Er freute sich im Nachdenken über sie. Und auch wenn sie nicht die perfekte Gemeinde waren, wie es sie gar nicht gibt, so hatte doch Paulus viel Grund zur Freude über diese Gemeinde und schaute mit Dankbarkeit auf diese Gemeinde. Und seine Krone waren sie, weil sie letztendlich der Lohn seiner Arbeit waren. Also wie ein Preis, den man empfängt. Also Krone ist eben dieser Siegeskranz, den die Sportler damals empfangen haben. So sagt er, so eine Krone seid ihr für mich. Weil durch seinen Dienst war diese Gemeinde entstanden. Und wie wir es durch den Brief sehen, unterstützte er sie auch im weiteren Verlauf. Und am Ende würde diese Gemeinde ein Zeichen dafür sein, dass Gott seinen Dienst gebraucht und gesegnet und bestätigt hatte. So waren sie seine Krone. Und das sind natürlich sehr überschwängliche Worte hier von Paulus über die Gemeinde. Und es kommt an vielen Stellen hervor, nicht nur in diesem Brief, grundsätzlich, dass Paulus so die Gemeinde sieht. Und immer wieder, wenn ich an solche Stellen komme, dann frage ich mich, wie sehe ich selbst die Gemeinde? Könnte ich solche Worte aus aufrichtigem Herzen über die Gemeinde sagen? Welche Emotionen werden bei mir ausgelöst, wenn ich an die Gemeinde denke? Sehne ich mich nach der Gemeinde? Erweckt die Gemeinde wirklich Freude in mir? Und ich glaube, dabei geht es nicht nur um eine allgemeine Liebe und Zuneigung zur Gemeinde, okay, ich komme hier hin in den Gottesdienst oder so, sondern ich glaube schon auch, dass es wirklich um die einzelnen Personen in dieser Gemeinde geht, um jeden Einzelnen in der Gemeinde. So frage ich auch dich, hast du so eine Haltung gegenüber deiner Gemeinde, wie Paulus sie hatte? Ich denke, wir können uns auch zu Hause mal einfach die Gemeindeliste nehmen, da durchgehen. Man fragt dich bei jedem Einzelnen, liebe ich diese Person? Gibt es da eine grundsätzliche Zuneigung? Herrscht auch eine Freude darüber, dass diese Person in meiner Gemeinde ist? Oder ist es so, dass du vielleicht Unterschiede machst, indem dich zum Beispiel Anliegen oder auch Nöte von bestimmten Personen innerlich viel mehr in Anspruch nehmen als die von anderen? Lass uns auch hier auf Jesus schauen. Für Jesus ist jeder einzelne seiner Erlösten wertvoll. In seiner unübertroffenen Liebe hat er sich für jeden einzelnen von uns hingegeben. Und genau dieses Wesen soll ja auch in uns immer mehr Gestalt annehmen. Und so sollten auch wir immer mehr für jeden einzelnen diese Liebe und Zuneigung haben, die auch Jesus zu jedem hat. Diese Herzenshaltung von Paulus gegenüber seinen Geschwistern lässt uns jetzt auch viel besser all seine Aufforderungen, all seine Ermahnungen an die Gemeinde verstehen. Denn wir sehen ja, wie er sie liebte und wie er aus dieser Liebe heraus wünschte er sich das Beste für sie. Und genau deshalb spornte er sie in diesem Fall auch zur Standhaftigkeit an, damit sie ans Ziel kommen. Aber gleichzeitig musste er aufgrund dieser Tatsache auch ermahnen und zurechtweisen, weil eben viele Gefahren lauerten und Geschwister auch auf Abwege gerieten und so zu scheitern drohten. Und solche Situationen gibt es natürlich bei jedem Christen, denke ich. Der Feind kann uns schwächen, er kann uns ablenken, er kann uns träge machen. Und so wollen wir im dritten Punkt anschauen, was uns zu Fall bringen kann. Das ist der dritte Punkt, was uns zu Fall bringen kann. Es gibt natürlich sehr viele unterschiedliche Gefahren und Fallen, in die wir treten können. Was Paulus jetzt im Folgenden in den nächsten Versen anspricht, weist, denke ich, auf eine solcher Gefahren hin. Dabei geht es um das Gleichgesinntsein. Wenn ihr euch an meine früheren Predigten erinnert, Paulus hat es schon viel über diese Gesinnung, über diese gleiche Gesinnung geschrieben. Und wahrscheinlich hat er es auch getan, also vor allem in Kapitel 2, um auf diese Basis jetzt auch die folgende Ermahnung in einem ganz konkreten Fall auszusprechen, wo es in Vers 2 dann heißt, Kapitel 4, Vers 2, Evodia ermahne ich und Syntyche ermahne ich, gleichgesinnt zu sein im Herrn. Es geht hier um zwei Frauen. Und wer waren diese beiden Frauen? Sie werden sonst nirgends erwähnt in der Bibel. Und so gibt es nicht viele, oder so ist uns nicht viel bekannt, aber ich denke, es gibt trotzdem einige Hinweise, die uns helfen können, diese beiden Frauen besser einzuordnen. Denn wenn wir auch in Vers 3 weiterlesen, dort schreibt Paulus noch über sie, ich lese nur den letzten Teil vor, die in dem Evangelium mit mir gekämpft haben, auch mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Das bezieht sich auch auf Evodia und Syntyche. Und so sehen wir hier, dass auch diese beiden Frauen in direkter Weise mit anderen, wie zum Beispiel mit Clemens, am Dienst von Paulus beteiligt waren. In welcher Weise sie beteiligt waren, sagt Paulus hier nicht. Aber wahrscheinlich waren sie gerade auch im Aufbau der Gemeinde in Philippi beteiligt und haben dort Paulus unterstützt, direkt vor Ort. Und diese These wird von dem Bericht über den Anfang dieser Gemeinde in Philippi gestützt. In Apostelgeschichte 16 wird uns darüber berichtet, wie diese Gemeinde entstanden ist. Dort heißt es in Vers 13, und am Tag des Sabbats gingen wir vor das Tor hinaus an einen Fluss, wo es gebräuchlich war, das Gebet zu verrichten. Und wir setzten uns nieder und redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Wir sehen hier in Philippi hat sich eine Gruppe von Frauen getroffen, um zu beten. Und wenn uns, auch wenn uns im Nachgang eigentlich nur darüber berichtet wird, dass sich nur eine Frau davon, namens Lydia, bekehrt hat, so gehen doch viele Ausleger auch davon aus, dass in dieser Gemeinde einfach auch sehr viele Frauen waren und dass es dort ja, in gewisser Weise eine Frauenarbeit gab. Und so auch eben Evodia und Syntyche, die Teil dieser Gemeinde waren, wie wir es sehen, die wahrscheinlich auch eben unter den Frauen in dieser Gemeinde arbeiteten und einen gewissen Einfluss hatten. Manche sehen sie sogar als ja, gewisse Leiterinnen in der Frauenarbeit an. Und diese Tatsache, dass sie wirklich an der Seite von Paulus im Evangeliumsdienst gekämpft hatten und dass auch dass Paulus auch über sie bezeugt, dass ihre Namen im Buch des Lebens sind, lässt darauf schließen, dass es hier nicht um einen kleinen Gemeinde- oder Konflikt ging zwischen zwei Frauen, die vielleicht einfach noch nicht so reif im Glauben waren, sondern es lässt darauf schließen, dass es geistlich reife und gefestigte Schwestern im Herrn waren. Und wir sehen hier, wie Paulus nicht, trotz dieses Konflikts, den sie hatten, nicht abwertend über sie redet, sondern anerkennend, wenn er auch das Buch des Lebens erwähnt. Jemand, der im Buch des Lebens steht, gehört zu den Auserwählten Gottes, zu denjenigen, die das ewige Leben haben. Und so trifft Paulus hier diese Aussage nicht leichtfertig. Für ihn muss das Wirken des Heiligen Geistes im Leben dieser Frauen so offensichtlich gewesen sein, dass er eben aus seiner Sicht den Schluss ziehen konnte, ja, auch sie, auch ihre Namen sind im Buch des Lebens. Ich will dazu ein hilfreiches Zitat von Johannes Calvin vorlesen zu diesen Versen oder zu dieser Aussage, dass ihre Namen im Buch des Lebens stehen. Er schreibt, sollte jemand behaupten, dass Paulus voreilig handelt, indem er sich das Recht anmaß, über die Geheimnisse Gottes zu urteilen, so antworte ich, dass wir in gewissem Maße ein Urteil anhand der Zeichen fällen können, durch die Gott seine Erwählung offenbart. jedoch nur in dem Maße, wie es unsere Fähigkeiten zulassen. In all denen also, in denen wir die Zeichen der Adoption leuchten sehen, wollen wir sie vorläufig als Söhne Gottes betrachten, bis die Bücher geöffnet werden, die alles vollständig offenbaren werden. Es ist zwar wahr, dass es jetzt allein Gott zusteht, die Seinen zu kennen und letztendlich die Lämmer von den Böcken zu trennen, aber es ist unsere Aufgabe, in Nächstenliebe alle als Lämmer zu betrachten, die sich im Geist des Gehorsams Christus als ihrem Herrn unterwerfen, sich in seine Herde begeben und dort beständig bleiben. Für mich war das hilfreich, dieses Zitat, weil schon die Frage aufkommt, wie weiß Paulus, wer im Buch des Lebens ist? Naja, wir können sehen, wir können es an Menschen sehen, ob sie zu Christus gehören oder nicht. Aber, das fand ich auch hilfreich, letztendlich steht es natürlich bei Gott. Ja? Wenn wir vor ihm stehen, dann wird es auf jeden Fall offenbar. Aber zurück zum Text. Gerade diese bedeutende Stellung von Evodia und Syntyche brachte Paulus dazu, sie jetzt auch öffentlich zu ermahnen in diesem Brief. Und ich denke, auch für uns alle kann das hier eine Warnung sein. Egal wie weit wir gekommen sind, egal wie reif wir im Glauben sind und geistlich, lasst uns Paulus Warnung aus 1. Korinther 10, Vers 12 berücksichtigen: Wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Und vielleicht meinten auch Evodia und Syntyche, dass sie feststanden im Herrn, doch wir sehen, sie waren auf einem gefährlichen Weg. Und was war es nun, wofür Paulus sie ermahnte? Er sagt, ich ermahne Syntyche, ich ermahne Evodia, gleichgesinnt zu sein. Er forderte sie auf, diese gleiche Gesinnung zu haben. Wo sie vorher ja schon mit Paulus und anderen zusammengekämpft hatten, waren sie scheinbar aktuell auf einem Weg, der auseinander zu führen schien. Und wie genau das aussah, das steht hier nicht und deswegen gibt es auch sehr viele unterschiedliche Meinungen darüber. Aber vielleicht ist es an dieser Stelle auch gar nicht so entscheidend, was jetzt genau dazu vorgefallen ist. Ich will mit euch nochmal im Brief zurückspringen in Kapitel 2, um eben da nochmal auch ein bisschen anzuschauen, was macht diese gleiche Gesinnung aus. Dort hat Paulus in den Versen 2 bis 4 geschrieben, Kapitel 2, 2 bis 4, erfüllt meine Freude, dass ihr gleichgesinnt seid, dieselbe Liebe habend, einmütig, eines Sinnes, nichts aus Streitsucht oder eitlem Ruhm tuend, sondern in der Demut einer den anderen höher achtend als sich selbst. Ein jeder nicht auf das Seine sehend, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Also Sinnen, wenn hier dieses Wort gebraucht wird, hat was mit Denken zu tun oder mit der Denkweise. Es kommt sehr oft in diesem Brief auch vor. Es hat auch eben mit einer Herzenshaltung, mit einer Lebenseinstellung zu tun. Und Paulus redet hier in diesen Versen darüber, wie das aussieht, diese Gesinnung, die wir haben sollten. Er redet darüber, dass wir die gleiche Liebe haben sollen. Und der Maßstab für diese Liebe ist Jesus selbst, in dessen Wesen wir ja verwandelt werden sollen. Wenn seine Liebe uns beherrscht, jeden Einzelnen von uns, werden wir dieselbe Liebe haben. Dann sagt er auch, wir sollen einmütig sein. Einmütig bedeutet, eine gemeinsame Seele zu haben, also die gleichen geistlichen Empfindungen, ein gemeinsames Verlangen, ein gemeinsames Streben nach den gleichen Dingen und Zielen. Wie wir es auch schon im Brief gesehen haben, das, wovon unsere Gesinnung bestimmt sein soll, ist Jesus Christus. Wenn Jesus Christus bei jedem von uns im Zentrum steht, wenn jedes einzelne unser Leben sich um ihn dreht, dann wird unsere Gesinnung sich automatisch immer mehr angleichen. Denn Jesus ist nicht für den einen so und für den anderen so. Jesus ist in sich selbst konsistent. Und je mehr wir alle dahin laufen, desto gleichgesinnter werden wir sein. Und damit kommen wir auch nochmal zu den vorherigen Punkten zurück. In dem Maß, in dem jeder Einzelne immer standhafter wird, durch diesen Fokus auf Jesus und das Evangelium und auf die zukünftige Hoffnung, in dem Maße werden wir eben auch immer mehr die gleiche Gesinnung haben, die uns in unserem Leben antreibt. Und genau hier ist jetzt die Gefahr. Denn wenn unser Blick abgewendet wird von Christus, dann streben wir nicht mehr nach den gleichen Dingen. Und die Konkurrenz zu Christus in diesem Fall ist dabei sehr oft unser eigenes Ich. Deshalb sagt Paulus in Kapitel 2, Vers 3 dann auch, dass wir nichts aus Streitsucht oder eitlem Ruhm tun sollen. Streitsucht kann auch mit Eigennutz oder Selbstsucht übersetzt werden. Paulus fordert also auf, nicht nach diesem eitlen Ruhm zu streben, also nicht einfach nur nach Anerkennung für sich selbst, nach eigener Ehre zu suchen. Denn wenn jeder auf sich selbst blickt, dann können wir nicht mehr die gleiche Gesinnung haben, da wir dann ja zig unterschiedliche Gesinnungen haben. Ich denke, genau auf diesem Weg befanden sich eben Evodia und Syntyche, beziehungsweise standen sie in der Gefahr, sich auf diesem Weg zu begeben, der auseinanderführt. Eventuell suchten sie Anerkennung in ihrem Dienst, Anerkennung von Menschen, Anerkennung für sich und nicht für die andere. Vielleicht versuchte jeder von ihnen, sich irgendwie in den Vordergrund zu drängen. Vielleicht arbeiteten sie nicht mehr miteinander wie früher, sondern vielmehr gegeneinander. Und in dieser Hinsicht dürfen wir einfach nie vergessen, dass sich so ein Verhalten von einzelnen Personen automatisch auf die ganze Gemeinde auswirkt. Denn es wird sowohl den Einzelnen als auch damit die ganze Gemeinde destabilisieren. Es wirkt nämlich direkt der Standhaftigkeit entgegen, zu der Paulus im ersten Vers aufgerufen hatte. Das sehen wir bestätigt auch nochmal in Kapitel 1, Vers 27. Ich habe es schon teilweise zitiert. Dort sagt Paulus, wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus, damit ich von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist, indem ihr mit einer Seele mitkämpft mit dem Glauben des Evangeliums. Seht ihr, wie es hier auch um das Feststehen geht? Und wie soll dieses Feststehen geschehen? In einem Geist, mit einer Seele. Die Einheit, die gemeinsame Gesinnung ist also ein entscheidender Faktor, um festzustehen, auch weil wir einander brauchen. Und genau darin, in diesem gemeinsamen Feststehen, liegt auch eine große Hilfe, wie wir im nächsten Punkt noch sehen werden. Und deswegen ist es auch wiederum so eine große Gefahr, wenn wir uns auseinanderziehen lassen. Ja, wir sind auch von außen angegriffen als Gemeinde, als Christen, durch den Werteverfall der Gesellschaft, durch die Gottlosigkeit, durch die Angriffe auf die Wahrheit, doch eben auch von innen, auch in der Gemeinde lauern Angriffe. Und vielleicht greift der Teufel gerade die Gemeinden auch von innen an, die feststehen in der Lehre, die feststehen in der Treue zum Evangelium und zur Wahrheit Gottes, zur Irrtumslosigkeit der Schrift. Dort kann der Teufel vielleicht auch von außen gar nicht so viel anrichten, weil eben, ja, wir sagen, ja, wir stehen auf dem Wort Gottes und lassen uns davon nicht abbringen. Deswegen kann der Teufel da nicht so viel anrichten. Aber genau deswegen soll es auch für uns als Gemeinde eine Warnung sein. Eine Warnung, auf die inneren Angriffe aufzupassen. Zwischen Evodia und Syntyche scheint es ja etwas Offensichtliches gewesen zu sein, weil Paulus sie auch öffentlich zurechtweist. Aber das Problem beginnt nicht erst, wenn eine Sache sehr offensichtlich ist und man merkt so, oh, da gibt es irgendwie harte Fronten. So etwas geschieht in unserem Herzen. Oder dort beginnt es vielmehr. Und ich habe manchmal so das Gefühl, dass es so schnell aufkommen kann. Ein einzelner Gedanke über einen unserer Geschwister oder über etwas, was in der Gemeinde passiert. Ein einzelner Gedanke, der vielleicht nicht so ist, ah ja, super, sondern nicht so toll, was da läuft oder wie der sich verhält oder so. So schnell kann es kommen, dass dort etwas anfängt, in uns zu arbeiten. Und so müssen wir uns fragen, auch hier, dränge ich mich selber, meine eigenen Vorstellungen, meine eigenen Wünsche in den Vordergrund? Wenn das so ist, dann werden wir sehr schnell enttäuscht sein, wenn es eben nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. Und dann kann sich diese Enttäuschung in uns breit machen. dann sondern wir uns schon innerlich vielleicht ab. Dann haben wir vielleicht keine Freude mehr daran, mit den Geschwistern zusammen zu sein oder vielleicht auch nur mit bestimmten Geschwistern oder da auch zusammenzuarbeiten. Wenn wir Anerkennung für uns selbst auch suchen, dann merken wir manchmal schnell, oh, der andere bekommt irgendwie mehr Aufmerksamkeit als ich. Wie schnell können auch da negative Gedanken aufkommen? Man freut sich nicht mehr über diese Person, eben aus Neid. Man sieht sie vielleicht auch kritisch, versucht sie dann vielleicht auch zu meiden. Das sind jetzt nur zwei kurze Beispiele. Ich glaube, es gibt so viel, was eben solche Dinge in uns hervorbringen kann. Aber so etwas führt dazu, dass wir uns eben innerlich erstmal voneinander entfernen. Und wenn es innerlich passiert, dann wird es irgendwann dazu führen, dass es auch nach außen getragen wird und dass wir dann nicht mehr in Gemeinschaft miteinander sein können. Es wird zu Streit führen, zu Spaltungen, zum Arbeiten gegeneinander und nicht mehr zum Arbeiten miteinander. Und so müssen wir hier aufpassen. Und so müssen wir auch hier wiederum alles, was auf uns gerichtet ist, ablegen und unseren Blick auf Christus richten. Denn wenn jeder von uns Christus und Christi Ehre im Zentrum hat, dann werden wir fröhlich und freudig miteinander zu Christi Ehre arbeiten. Und dann können wir uns auch über andere freuen, die Gott in seinem Reich sogar noch mehr gebraucht als uns selbst, weil es uns eben nicht mehr darum geht, dass unbedingt ich so viel machen muss, sondern nein, es geht uns darum, dass Christi Werk vollbracht wird und sein Reich gebaut wird. Dann können wir uns auch freuen, dass es in der Gemeinde vorangeht und dass Christus hier wirkt, auch wenn vielleicht nicht alles nach unseren eigenen Vorstellungen läuft. Man könnte auch hier weitere Beispiele aufführen. Und so rufe ich uns dazu auf, Paulus Einstellung zur Gemeinde zu beherzigen, die er in Vers 1 schon gezeigt hat, und damit jeden lieblosen Gedanken, jede Verbitterung, alles, was uns gegeneinander aufbringt und voneinander wegzieht, wirklich im Keim zu ersticken. Und es ist nicht immer leicht, weil wir doch leider als Menschen so sehr von Gefühlen auch angetrieben sind. Und es ist nicht leicht, diese Gefühle zu überwinden, vor allem wenn es auch negative Gefühle sind. Aber ich glaube, wir müssen hier auch immer wieder kennen, solche Gefühle kommen nicht vom Heiligen Geist. Sie kommen vom Teufel, der die Gemeinde, der uns selbst auch destabilisieren möchte, und sie kommen eben nicht vom Heiligen Geist. Und mit diesem Gedanken können wir sagen, hier ist ein falsches Gefühl, ein negatives Gefühl, ich lasse es nicht mehr zu. Ja, klingt vielleicht in der Theorie einfacher, als es in der Praxis manchmal ist, aber so müssen wir da vorgehen, auch manchmal ganz rational. Denn wenn wir solche falschen Gesinnungen zulassen in uns, dann berauben wir uns eines der Mittel, die Gott gegeben hat, um uns zu festigen, nämlich eben die gegenseitige Unterstützung in der Gemeinde. Und darum soll es jetzt im vierten Punkt noch gehen. Ich habe diesen vierten Punkt genannt, notwendige Hilfe. Mit gemeinsamer Kraft sind wir stärker und auch standhafter, als wenn wir auf uns allein gestellt sind. Und so wird auch die Gemeinde immer stärker und standhafter, auch als Gesamtes, wenn wir miteinander kämpfen und nicht gegeneinander. Und wir haben vor kurzem schon von Richard eine Predigt über die Freundschaft gehört. Dort ging es unter anderem um Prediger 4, die Verse 9 bis 10, woraus ich ein paar Ausschnitte zitiere. Dort heißt es, zwei sind besser daran als einer. Denn wenn sie fallen, so richtet der eine seinen Genossen auf. Wehe aber dem Einzelnen, der fällt, ohne dass ein zweiter da ist, um ihn aufzurichten. So zeigen die Verse, wir brauchen einander, auch in der Gemeinde. Wenn aber jeder nur auf sich selbst gerichtet ist und vielleicht auch gegen die anderen, dann werden wir nicht, wie es dort heißt, einander aufrichten. Dann werden wir nicht einander unterstützen. Und das wird eben unsere Standhaftigkeit, die Standhaftigkeit des Einzelnen und damit dann auch die Standhaftigkeit der ganzen Gemeinde schwächen. Und genau um solche Dinge auch zu verhindern, wählte Paulus diesen harten Weg der öffentlichen Ermahnung. für diese zwei Frauen. Aber wir haben ja schon gesehen, dieser Schritt war nichts Böses von Paulus. Er erkannte ja den früheren Dienst der beiden Frauen an. Er sah sie als Schwestern an. Auch diese, bin ich mir sicher, waren unter seinen geliebten und ersehnten Brüdern, auch wenn es Schwestern waren. Und aus dieser Herzenshaltung heraus ermahnt Paulus die beiden nun. Er wusste eben um die Gefahr für diese Frauen, aber auch für die Gemeinde. Und so trieb ihn die Liebe an, zu handeln. Denn wer seinen Nächsten liebt und wer die Gemeinde liebt, der wird auf die Gefahren hin handeln, die auf die Gemeinde lauern. Und dazu gehört dann eben auch, zu diesem Handeln gehört dann eben auch Ermahnung und Zurechtweisung. Und so dürfen wir auch hier zu diesem herausfordernden, aber auch sehr wichtigen Thema lernen. Siehst du bei anderen vielleicht eine Sünde oder vielleicht auch falsche Wege, die sie gehen, Verirrungen, dann prüfe zuerst mal deine Einstellung, bevor du auf jemanden zugehst und zurechtweist. Bist du vielleicht einfach nur genervt vom Verhalten des anderen? Kannst du vielleicht einfach nicht nachvollziehen, ja, warum lebt er so oder so? Erhebst du dich damit vielleicht auch in der Meinung, ach, ich habe es viel besser erkannt als er und ich lese ihm jetzt mal die Leviten? Wenn es so ist in deinem Herzen, dann solltest du dich mit der Mahnung erstmal zurückhalten und deine Motive nochmal überdenken. Wenn du aber aus tiefer Zuneigung, wie es bei Paulus war, aus tiefer Zuneigung und mit Liebe die Not des anderen siehst und auch die Gefahr der Sünde, und wenn deine Motivation dann ist, den Sünder auf den richtigen Weg zurückzuführen und ihm damit auch zu dienen, dann suche wirklich das Gespräch und weise in Sanftmut zurecht. Und dazu gibt uns Jakobus einen sehr wunderbaren Ansporn in Jakobus 5, die Versen 19 bis 20. Meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und es führt ihn jemand zurück, so wisse er, dass der einen Sünder von der Verirrung seines Weges zurückführt, eine Seele vom Tod erretten und eine Menge von Sünden bedecken wird. Und genau deswegen ergriff auch Paulus die Initiative. Und er ließ es nicht einfach bei einer Mahnung, sondern er sorgte auch für aktive Hilfe. So lesen wir in Vers 3, also Philipper 4, Vers 3. Ja, ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, steh ihnen bei, die in dem Evangelium mit mir gekämpft haben. Wenn es hier heißt treuer Mitknecht, so wird es wörtlich übersetzt, echter Jochgenosse. Es wird auch hier wieder viel darüber spekuliert, wer ist denn das jetzt? Für mich ist die schlüssigste Erklärung, dass es hier um einen sehr engen Mitarbeiter von Paulus geht, mit dem Paulus im gleichen Dienst für den Herrn stand und so eben bildlich gesprochen im gleichen Joch eingespannt war. Und es ist gut möglich, dass Paulus hier sogar Epaphroditus meint. Dieser Epaphroditus, er war ein Abgesandter der Philipper, der Paulus in Rom unterstützte. Und Paulus sandte ihn jetzt wieder zurück nach Philippi und gab ihm wahrscheinlich auch diesen Brief mit, aus dem wir aktuell lesen, um ihn zur Gemeinde zu bringen. Und in Kapitel 2, Vers 25 nennt Paulus diesen Epaphroditus Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter. Und in der weiteren Beschreibung über diesen Mann sehen wir auch, dass Paulus und Epaphroditus die gleiche Sehnsucht nach den Philippern teilten. So könnte es gut sein, dass Paulus schon, wo er diesen Brief schreibt, auch Epaphroditus in Rom schon Anweisungen gab und diese Anweisung eben jetzt nochmal schriftlich im Brief festhält, damit sie auch sehen, dass Paulus ihn gesandt hatte, um auch diese Aufgabe auszuführen. Wie dem auch sei, ich denke, Paulus war es hier vor allem einfach bewusst, dass Hilfe benötigt wird. Und deshalb fordert er eben seinen Genossen auf, den Frauen beizustehen. Dieses Beistehen bedeutet mit anpacken oder auch unterstützen und helfen. In bestimmten Situationen kann man so festgefahren sein in seinem Weg, so verblendet sein, dass man keinen klaren Blick hat. Und auch bei Syntyche und Evodia scheint es so zu sein, dass jeder einfach auf seinem Weg beharrte. Und gerade da sind wir dann auch aufeinander angewiesen. Denn von außen können Dinge manchmal viel klarer beurteilt und eingeordnet werden, weshalb wir eben diese Hilfe brauchen. Und einander zu helfen, wenn es jetzt hier um das gegenseitige Helfen geht, das erfordert die richtige Einstellung sowohl im Helfer als auch im Hilfsbedürftigen. So wie Paulus müssen wir die Hilfsbedürftigkeit anderer erkennen. Dazu müssen wir aber auch eben die Gefahren kennen, die auf uns Christen lauern. Und wir müssen Abwege sehen, auf denen sich Geschwister befinden. Außerdem sollten wir dabei auch niemals denken, ach, ich sehe das vielleicht, aber es gibt bestimmt andere, die sich darum kümmern. Nein, auch du hast eine Verantwortung deinen Glaubensgeschwistern gegenüber und diese solltest du wahrnehmen. Und die Liebe zu den Geschwistern gepaart mit der Erkenntnis der Hilfsbedürftigkeit wird uns zum Handeln führen. Ich glaube, hier sollten wir auch immer wieder erkennen, welch ein großes Privileg es doch ist, anderen zu helfen. Denn dadurch will Jesus selbst uns gebrauchen, um anderen zu dienen. Wir sind sozusagen ein Kanal der Hilfe Jesu, durch den Jesus, also durch diesen Kanal, Jesus unseren Geschwistern Hilfe zukommen lässt. Und ist das nicht wirklich ein großer Ansporn, mit offenen Augen durch das Leben zu gehen, um der Not anderer zu begegnen? Sowohl physisch, denke ich, aber noch viel mehr geistlich. Und da möchte ich uns nochmal durch die Worte von Jakobus motivieren: Wer einen Sünder von der Verirrung seines Weges zurückführt, errettet eine Seele vom Tod und wird eine Menge von Sünden bedecken. Und so lasst uns nicht die Augen verschließen, lasst uns diese Hilfe nicht auf andere abwälzen. Ich weiß, es kostet manchmal sehr viel Überwindung, aber sehen wir den Segen dahinter, die positiven Folgen? Du kannst auch hier aktiv anderen helfen, festzustehen, fest zu werden im Herrn. Jesus will dich genau dazu gebrauchen. Und dadurch kann Jesus durch dich sogar Gefahr von der Gemeinde abwenden. Darum stelle dich ihm zur Verfügung. Vielleicht stehst du aber auch auf der anderen Seite und bist aktuell viel mehr hilfsbedürftig, als dass du anderen helfen könntest. Und auch das ist in Ordnung, will ich hier betonen. Denn es braucht Hilfsbedürftige und Helfer. Wenn jeder von uns immer nur stark genug wäre, anderen zu helfen und selber keine Hilfe nötig hätte, ja, dann bräuchte es keine Helfer. Es ist ein Ausgleich. Mal brauchst du Hilfe und mal hilfst du anderen. Aber auch wenn wir Hilfsbedürftige sind in dieser Weise, gibt es, denke ich, wichtige Voraussetzungen, damit wir überhaupt Hilfe empfangen können. Versuche mal, die Situation von Evodia und Syntyche nachzuvollziehen. Also Paulus schreibt einen Brief an die Gemeinde und er wird jetzt vor der ganzen Gemeinde vorgelesen. Und plötzlich, ohne dass du es erwartest, taucht da dein Name im Zusammenhang mit einer Mahnung auf. Was wäre dann deine erste Reaktion? Vielleicht der Gedanke, was fällt dem eigentlich ein, sowas zu schreiben? Oder wärst du beleidigt? Ich glaube, oft wäre das doch wirklich unsere erste Reaktion oder ist auch vielleicht unsere erste Reaktion, wenn jemand uns was sagt, uns zurechtweist. Außer wir haben vielleicht schon vorher erkannt, dass wir irgendwie auf dem falschen Weg sind, dass wir schwach sind, dass wir vielleicht auch in Sünde gefallen sind und nicht ganz richtig handeln. Wenn wir das schon erkannt haben, dann nehmen wir Ermahnung schon an, weil wir schon verstanden haben, wie hilfsbedürftig wir sind. Wenn wir aber denken, es ist doch alles gut, dann werden wir Hilfe und somit auch Zurechtweisung eher ablehnen. Und es erfordert natürlich auch viel Demut, Hilfe zu empfangen und auch zuzugeben, dass man Hilfe braucht, weil wir eben doch durch unsere alte Natur von Stolz geprägt sind. Manchmal fällt es schwer, Hilfe anzunehmen, weil wir denken, ach, ich schaffe das schon irgendwie alleine. Teilweise wollen wir auch nicht zugeben und anerkennen, dass wir auf falschen, sündigen Wegen sind, aber in alledem sollten wir vorsichtig sein, denn der Teufel will uns genau so zu Fall bringen. Außerdem sagt ja auch Gott, dass er den Hochmütigen widersteht und den Demütigen Gnade gibt. Und auch Jesus sagt in den Seligpreisungen, Matthäus 5, Vers 3, glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Es ist also keine Schande, hilfsbedürftig zu sein. Ich glaube, Demut ist eines der besten Mittel gegen die Fallen des Teufels. Und so sollte Demut eine grundsätzliche Herzenshaltung von uns sein. Wir sollten uns als Arme im Geist betrachten, die schwach sind und die auch mal Hilfe brauchen. Es gibt keinen Christen, der so weit gekommen ist, dass er keine Hilfe mehr bräuchte. Ich denke, mit so einem demütigen Herzen werden wir generell auch offen sein für Mahnung. Wenn jemand zu dir kommt und dich zurechtweist, dann gehe nicht in eine Abwehrhaltung, sondern nimm es an mit dem Wissen, ja, ich bin schwach. Vielleicht liegt wirklich irgendwas im Argen. Vielleicht sehe ich es einfach nur nicht. Prüfe doch eine Ermahnung zuerst mal und dann kannst du immer noch entscheiden, ob das stimmt, was jemand dir sagt oder nicht. Es sollte für uns niemals etwas Nerviges oder Unangenehmes sein, ermahnt zu werden. Wir sollten es annehmen und schätzen. Und wenn jemand uns ermahnt, sollten wir, denke ich, immer zuerst auch von positiven Motiven beim anderen ausgehen und nicht denken, ach, der will mir nur Böses. Nein, denk doch vielmehr, der andere ist besorgt um mich. Paulus schreibt an die Thessalonicher, in 1. Thessalonicher 5, Vers 13, wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die erkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen und dass ihr sie über die Maßen in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Und dieser Text wird oft auch auf Älteste ausgelegt, das ist mir schon bewusst, aber ich will ihn hier auch ein bisschen verallgemeinern. Denjenigen, der zu dir kommt und dich zurechtweist und auch ermahnt, so schwer das manchmal ist, denjenigen solltest du in Liebe achten. Wir sollten Zurechtweisung wertschätzend annehmen, denn Gott gebraucht andere, um an uns zu wirken. Wenn wir aber alle Hilfe in dieser Hinsicht abweisen, uns nicht zurechtweisen lassen, dann stehen wir wiederum in der Gefahr zu fallen und nicht mehr festzustehen im Herrn. So lasst uns an dieser Stelle auch vom Psalmisten lernen, der in Psalm 119 sagt, in den Versen 67 und 71, Psalm 119, 67 und 71, bevor ich gedemütigt wurde, irrte ich, jetzt aber halte ich dein Wort. Es ist gut für mich, dass ich gedemütigt wurde, damit ich deine Satzung lernte. Wenn wir verstehen, dass wir noch nicht vollkommen sind, dass wir schwach und bedürftig sind, dann wird es uns nicht schwerfallen, Ermahnung und Hilfe anzunehmen. Dann werden wir uns auch mal demütigen lassen und dann werden wir Hilfe von anderen annehmen. Und so komme ich zum Schluss. Ich will das kurz nochmal zusammenfassen. Damit wir immer standhafter sein können, lasst uns unseren Blick auf Christus richten. Lasst uns in seiner Nähe sein und nach seiner Gegenwart streben. Lasst uns aber auch Gefahren erkennen und uns gegen den Teufel stellen, der Einzelne und auch die ganze Gemeinde destabilisieren will. Und lasst uns in diesem ganzen Prozess einander helfen. Aber auch dort, wo es notwendig ist, Hilfe annehmen. So helfe Gott uns dabei. Amen.
Amen.